Hallo und herzlich willkommen zu Bei mir zu Hause. Mein Name ist Niklas, ich bin euer Moderator für diesen neuen Podcast. Das ist die allererste Ausgabe von Bei mir zu Hause und ich begrüße euch dazu recht herzlich. Bevor die Episode losgeht, möchte ich ganz gerne einmal so ein paar Hausmeistereien machen, euch mal sagen, was das für ein Podcast ist und wo ihr den überall hören könnt und auch sehen könnt. Denn wir sind gerade in dem Moment, wo ich spreche, live auf Twitch. Das heißt, Bei mir zu Hause ist erstmal in erster Linie ein Livestream auf Twitch, twitch.tv/nixdaboy. Und wenn ihr Teil von diesem Livestream sein wollt, dann könnt ihr jeden Sonntagabend um 8 Uhr einschalten, twitch.tv/nixdaboy. Und wenn ihr es mal nicht schaffen solltet, keine Sorge, weil das ist nicht nur ein Livestream, das ist auch ein Podcast und ein VOD. Auf YouTube findet ihr auch den Bei mir zu Hause Podcast, aber eben auch zum Runterladen und Mitnehmen als Audiodatei auf iTunes, Spotify, Apple Podcast, Knuddels. Ich weiß nicht, ich glaube, Knuddels macht keine Podcasts, aber überall, wo man Podcasts hören kann, könnt ihr auch diesen Podcast hören. Und wir wollen in diesem Bei mir zu Hause Podcast habe ich jede Woche einen anderen Interviewgast, eine andere Person bei mir auf der schönen Couch. Und wir werden einer Fragestellung nachgehen. Und das bringt mich auch direkt schon zu meinem Gast und meiner Fragestellung für heute Abend. Denn die Fragestellung, die könnt ihr am Titel schon lesen, die lautet: Wie lebt man seine Leidenschaft? Das ist eine Frage, die, ich würde sagen, der habe ich mich die letzten Jahre sehr gut gewidmet und versuche eigentlich auch immer, meine Leidenschaften gut auszuleben. Und mein Gast, den ich heute hier habe, der ist, glaube ich, da in der Hinsicht auch ganz gut am Start. Raphael Hofmann, das ist, ist ein Musikproduzent und DJ, der gar nicht mal so unerfolgreich unterwegs ist hier in Berlin. Der hat eigentlich schon in allen großen Clubs, die es hier so gibt, alles rauf und runter gespielt, ist auch häufiger mal im Ausland mit seiner Musik, aber der ist nicht nur Musiker und DJ, der ist auch Filmemacher, er studiert, ich glaube, Theater und Bühnenbau, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig?
Ja, Kostüm und Bühnenbild.
Kostüm und Bühnenbild, genau, dazu schreibt er auch gerade eine sehr interessante Diplomarbeit, wo es so darum geht, ja, zur Selbstdarstellung auf Instagram und auch aus irgendeinem Grund hat auch Lars Eidinger was damit zu tun, vielleicht werden wir danach immer mehr zu erfahren, aber jetzt begrüße ich erstmal Raphael. Hallo Raphael, was geht bei dir ab?
Hallo,
na,
guten Abend,
ich hast du schon mal so sein. Hast du schon mal sowas gemacht?
Interviewtechnisch, ja. Mit Gesicht ist nochmal was anderes.
Gesicht ist nochmal was anderes. Du warst im Radio oder sowas, ne?
Genau. Bei Alex Berlin vor ein paar Monaten.
Ja.
Ja, mir gefällt es sehr. Ja. Allerdings muss ich mich daran gewöhnen, dass ich nicht mein Gesicht verziehen darf.
Ja, ja, ja. Okay. Ganz entspannt. Also, wir beide kennen uns, weil du mal auf einer Party aufgelegt hast, die ich veranstaltet habe. Und du legst auch bald wieder auf einer Party auf, die ich mitveranstalte, am 21.02.
Ja.
Um das direkt mal zu pluggen. Und ja, wir haben uns über die Musik kennengelernt, über elektronische Musik. Und ich würde sagen, da das Thema heute Leidenschaft und wie lebt man seine Leidenschaft ist, würde ich auch direkt sagen, steigen wir mal damit ein. Und ich würde dich fragen, wie bist du dazu gekommen, die Musik so zu leben, wie du sie jetzt lebst?
Hat alles damit angefangen. Also ich habe immer schon wahnsinnig viel Musik gemacht. Ich habe ganz jung angefangen, Klavier zu spielen, klassisch Klavier. Und habe das, glaube ich, 4-5 Jahre gemacht. Da war ich wahrscheinlich so 6-7.
Okay, krass.
Und dann kommt, glaube ich, so die Phase, in der klassisches Klavier nicht mehr so das Ding ist, was man gerne macht, weil man dann die ersten Punkbands sieht und die Gitarrenhelden und man sich so denkt, so, ey, Klavier steht da irgendwie nicht so im Fokus. Ja. Und dann habe ich das irgendwann sausen lassen und habe dann angefangen, irgendwie mir über YouTube-Tutorials Gitarre spielen beizubringen. Und ich weiß bis heute nicht so ganz, ob es erfolgreich war, aber wir haben irgendwann so eine Punkband gegründet, in der ich dann gesungen habe und Gitarre gespielt habe mit 3 Klassenkameraden damals und haben das sehr lange betrieben. Das war eine sehr lustige Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es gut war, aber wir haben Auftritte gemacht und wir hatten einfach Bock drauf. Und das ging dann irgendwie immer weiter und ich habe dann mit 20 oder so, habe ich einen Laptop von meiner Oma geschenkt bekommen, damals ein MacBook, das war so ein elend riesengroßes Geschenk, wo ich mir auch dachte, so, okay, ich konnte es nicht fassen, dass ich es verdient habe, weil es irgendwie so Wahnsinn war. Und lustigerweise war damals, glaube ich, GarageBand und die erste Version von Logic vorinstalliert auf MacBooks.
Das sind Musikproduktionssoftwares, um das mal aufzugreifen für Leute, die das nicht kennen. Damit kann man Musik machen.
Genau, auf jeden Fall. Also GarageBand ist, glaube ich, so der Vorreiter für Logic gewesen. Und GarageBand ist ein bisschen einfacher aufgebaut, greift mehr auf so Loop-basierte Musik zurück. Das heißt, man hat ganz viel schon eingespielten Kram und kann den dann vervielfältigen, aber auch selbst irgendwie Einstellungen treffen. Und das hat mich dann irgendwie so gebockt, dass ich mit, ich glaube, 14, 15 so die ersten Tracks fertig gemacht habe. Mhm. Und dann aber auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich will gerne mehr machen. Also ich würde gerne mehr bestimmen und ja, tiefer da eintauchen. Mhm. Und habe mir dann, glaube ich, mit 16, 17 oder so den Logic gekauft und dann wirklich versucht, Sachen zu produzieren.
Okay, ja. Okay, krass. Also dadurch bist du so in die Produktion reingekommen.
Genau.
Und du hast gesagt, also ich finde es witzig, die Story, die du erzählt hast, weil meine Schaffensgeschichte sehr, sehr ähnlich war. Laufen. Ja. Ich habe so mit 6, 7 habe ich erstmal Gitarre gelernt, so irgendwie bei unserem Nachbar, der war Gitarrenlehrer, und die Gitarre habe ich dann aber so mit 8, 9, 10 irgendwann dann beiseite gelegt und gesagt, ich habe keinen Bock mehr, und ich weiß auch aus der Zeit eigentlich fast gar nichts mehr. Also erinnerst du dich noch an Notenlesen von damals und das, was so die Grundlagen auf dem Klavier, weißt du das noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich am Klavier selber irgendwie auch ein bisschen mehr so Freestyle bin. Also so die auf jeden Fall die ganze Theorie und Basissachen und sowas ist irgendwo alles verloren gegangen. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand ein Notenblatt vorlegt, ich kann vielleicht noch nach 5 Minuten sagen, was die ersten 3 Akkorde sind, aber funktioniert auch nicht mehr so richtig. Das geht, glaube ich, abhanden, aber das ist auch, ich glaube, es gibt irgendwie auch unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie an Musik. Ich glaube, dass es die Leute gibt, die halt wirklich akribisch jedes Mal sich hinsetzen und wirklich das so top-notch auswendig lernen und Gas geben. Und es gibt halt die irgendwie ganz viel versuchen, ohne das Blatt irgendwie so Freestyle-Jam-mäßig was zu machen. Und da würde ich mich halt auch eher zu zählen.
Okay.
Aber es lag auch teilweise daran, also ich habe dann nochmal Klavierunterricht angefangen, als ich glaube ich 14, 15 war, und hatte da so einen Drill-Instructor, eine russische Frau, die ich wahnsinnig lieb gewonnen habe. Das ist eine coole Frau, aber die hat dir die Ohren lang gezogen, wenn du die Woche darauf nicht weitergekommen bist oder irgendwie was weitergelernt hast. Das war dann aber irgendwann auch nicht mehr meins. Weil ich wollte einfach, ich hätte Spaß an Musik machen, aber ich konnte mich da auch nicht immer dran setzen. So.
Für mich war es, glaube ich, super wichtig. Also ich habe dann irgendwann auch so mit 12, 13 irgendwie Gitarrentabs im Internet gefunden. Ja. Das ist, also wenn ihr keine Ahnung von Musik habt, mit Gitarrentabs kann jeder Green Day spielen. So, das ist überhaupt kein Problem, weil es dir einfach nur die Nummern anzeigt, auf welchem Bund du drücken musst, und dann geht's los. Und mit dem Knowledge und 3 Akkorden in der Tasche habe ich auch eine Punkband gegründet, in der ich Gitarre spielen gesungen habe. Deswegen finde ich es so lustig, dass wir in der Hinsicht so viel Erfahrung aus der Jugend teilen. Und für mich, muss ich immer sagen, war es immer so, dass ich von zu Hause eigentlich immer mitbekommen habe, schön und gut, dass du mit den Bands Spaß hast, und schön und gut, dass du auch im Theater Spaß hast. Ich habe auch im Theater gespielt. Aber irgendwie wusste ich immer in meinem Kopf, dass ich was Richtiges lernen muss, sozusagen. Also habe ich dann bei meiner Auswahl zum Studium, so mit 18, 19, 20, dann irgendwie was gesucht, das war Wirtschaftsinformatik bei mir als erstes.
Okay, krass.
Das fand ich schrecklich. Also schrecklich. So, ich wusste nach einer Woche, dass ich hier nicht reinpasse. Aber es kam mir nie in den Kopf, dass irgendwann mal meine Leidenschaften dazu führen könnten, dass ich sie beruflich ausübe. Wie war das bei dir? War für dich immer schon die Leidenschaft und das Hobby und die Liebe zur Musik oder was auch immer es war? War das für dich schon klar, dass du damit vielleicht auch mal später Geld mitverdienst?
Ja, also klar ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, erstmal ganz große Kritik an unser Schulwesen, wenn man da irgendwie mit 19 oder 18, was es heute ist, irgendwie sein Abi macht und dann irgendwie so in die große Welt rausgeschmissen wird, denke ich mir teilweise, ich war noch so kindisch im Kopf und noch so jung, dass ich hätte mich damals gar nicht so richtig entscheiden können. Bei mir war aber immer klar, ich habe super viel gezeichnet. Ich war zu Hause so gesehen immer entweder kreativ am Malen, Zeichnen, oder ich habe halt Musik gemacht. Und ich glaube, das hat auch, also mir war schon klar, in welche Richtung es so gehen würde oder was ich irgendwie gerne weitermachen möchte. Früher wollte ich mal Modedesigner werden und habe dann angefangen, Klamotten zu zeichnen und so und Figurinen und irgendwo war das tief verankert und ich hatte immer das Bedürfnis daran. Ich glaube, es wäre auch ganz, ganz schlimm gewesen, wenn ich so gesehen nicht versucht hätte, irgendwie dem nachzugehen. Weil ich glaube, wenn man so die Veranlagung hat, dann diese sich, ich sag mal, der Sicherheit zu wiegen, die manchmal so von Eltern vorgegeben werden, dann ist es irgendwie, ich glaube nicht, dass man dann richtig glücklich werden kann.
Mhm. Haben dich deine Eltern irgendwie beeinflusst in deiner Art und Weise, wie du jetzt deine Leidenschaften auslebst?
Ich glaube, meine Mama schon, aber mein Papa ist Arzt und doch auch irgendwie musikalischer und kreativer Mensch, aber anders. Meine Mama ist Professorin für Produkt- und Grafikdesign und meine Oma ist so gesehen, hat Modedesign studiert und ist Galeristin. Mein Onkel ist Architekt und ich glaube, das Künstlerische liegt bei in dem, was mir von meiner Mom und der Familie mitgegeben wurde, auf jeden Fall drin. Mhm. Du musst immer die Frage wiederholen.
Also inwiefern dich deine Eltern beeinflusst haben? Du hast eine Story erzählt zum Beispiel, dass du auch von deiner Mutter Schallplatten geschenkt bekommen hast. War das nicht der Fall?
Ja, voll. Also mit 14 gab's den ersten Kontakt mit so DJ-Szene und so. Und auch so die ersten Bilder von DJs gesehen, die auflegen, und fand es super interessant. Und meine Mama hatte super viele Platten zu Hause. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, weil das so die Platten sind, die sie, glaube ich, gehört hat, als sie so in meinem Alter jetzt war, so ich glaube Mitte 20 bis ein bisschen älter. Und das hat mich immer gejuckt, die zu hören. Und sie hat mir dann gesagt, ey, wenn du die hören möchtest, musst du halt Plattenspieler kaufen. Hm. Und da ja auch ein DJ nicht von einem Plattenspieler leben kann, habe ich damals dann entschlossen, okay, wir müssen halt zwei her. Und habe dann, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb irgendwie darauf gespart und mir dann so mit 14, 15 irgendwie zwei Plattenspieler gekauft. Und habe dann tatsächlich auch mit meiner Mom irgendwie hinter diesen zwei Plattenspielern und dem Mischpult gehangen und irgendwie ihre Platten gehört. das war sehr, sehr, sehr schön. Aber ja, ich habe auf jeden Fall, also meine Eltern haben es doch auch irgendwie beeinflusst. Ich hatte halt immer die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Also ich bin da sehr, sehr, sehr easy erzogen worden. Es gab nie so einen richtigen Leistungsdruck, auch was Abi und sowas angeht. Es war immer, mach dein Ding, zieh es durch, und zwar auch, mach dein Abi. Hm. Meine Mama war immer so, dass sie gesagt hat, ich unterstütze dich bei allem, was du machen möchtest, und es ist die Hauptsache, glaube ich, dass du dem irgendwie nachgehst, was du machen möchtest.
Ich glaube, das ist auch super wichtig, so in der generellen Entwicklung, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht. Ich habe es ähnlich einfach von zu Hause mitbekommen, weil meine Eltern mich auch immer unterstützt haben, auch immer gesagt haben, hey, mach so viel du willst, und das gibt einem schon ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Ich glaube, für Leute, die eventuell aus einem etwas schwierigeren Elternhaus kommen, für die ist es vielleicht erstmal nochmal ein wichtiger Step, sich überhaupt davon loszusagen und zu sagen, ich folge jetzt irgendwie dem, was ich machen möchte, so ungefähr. Und da der Weg ist, glaube ich, ein bisschen, kann auch ein bisschen schwieriger sein. Und zum Thema, dass wir uns ähnlich sind, mein Vater ist auch Arzt. Also
ja, wirklich. Was macht dein Papa?
Er ist Orthopäde.
Okay, Kardiologe.
Kardiologe, ja, alles klar. Okay. Ja, die sitzen vielleicht im gleichen Ärztehaus vielleicht genau. Und waren mal vielleicht zusammen Mittagessen.
Aber dein Papa hat es auch nicht, dass er gesagt hat, so, mein Junge,
mach. Von meinem Vater habe ich meinen Humor. Also mein Vater reißt wirklich grandiose Witze.
Scheint ein lustiger Mann zu sein.
Er ist ein lustiger Typ. Er hat auch, glaube ich, in seiner Praxis hat er auch das Leben gelebt eines Comedians im Kostüm eines Arztes so ungefähr.
Ist das so gut?
Ich weiß es nicht ganz.
Sie sterben morgen. Ja. Ah, nee, war doch nur ein Witz.
Aber er hat auch immer den Witz gemacht, dass er sich von mir wünscht, dass ich Medizin studiere.
Ja.
Und irgendwann hat er dann, als ich dann in die Medien gekommen bin, dann meinte er, guck mal, du machst jetzt Medien, da fehlen gar nicht mehr so viele Buchstaben zur Medizin.
Ja, geil.
Also es war immer scherzhaft, und ich glaube, er hätte sich das auch gewünscht, aber für mich war eigentlich ziemlich früh klar, dass ich nicht Arzt werden kann. Ich kann Blut nicht so gut sehen, und das ist alles so ein bisschen, das ist, glaube ich, kein guter Arzt, so weiß ich nicht. Nicht mal Zahnarzt wäre für mich drin gewesen, glaube ich.
Aber tatsächlich ist es auch so, also ich habe nach meinem Studium, weil ich noch nicht so ganz wusste, was und wie, es gibt ja dieses Studium, was man erstmal annimmt, um erstmal so ein Busticket zu haben oder ein U-Bahn-Ticket, wie man es hier in Berlin nimmt, so ein Pseudostudium. Ja, und ich habe dann damals in Aachen gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie hier ein Jahr rumstrauche, schreibe ich mich irgendwo ein oder versuch's. Und ich habe damals, also mein Vater hat Medizin studiert, weil er damals über ein Losverfahren in den Studienplatz reingekommen ist. Und das ist ja immer, Medizin ist ja seit Jahren irgendwie auch schon so ein 1-0er-Ding. Und ich habe mich dann damals, weil es bei ihm geklappt hat, habe ich dann auch mich am Anfang mal für Medizin beworben, was absoluter Schwachsinn war. Ich habe es dann versucht, bin auch nicht genommen worden und bin heute wahnsinnig glücklich darüber.
Ja, okay, krass. Also du bist ursprünglich aus Aachen, bist in Aachen aufgewachsen?
Genau, also mein Papa ist Peruaner, meine Mama ist Holländerin und ich bin in Aachen geboren und da auch zur Schule gegangen und habe dann noch mein Abi gemacht und bin dann aber direkt nach dem Abi, so mit 19, dann abgehauen, da hat es dann gereicht. Da war es dann doch zu klein.
Okay, also dir war schon relativ klar, dass du da nicht lange bleiben wirst, nachdem die Schule vorbei ist. Und dann bist du dann direkt nach Berlin gezogen daraufhin?
Genau, ich habe mein Abi gemacht und wollte eigentlich immer schon nach Berlin. Meine Mama wollte immer mit mir nach Berlin und ich habe so gefühlt 14 Jahre ihr gesagt, du, ich kann hier nicht bleiben, weil hier sind meine Freunde, mein Fußballverein und so. Und dann hieß es später, näher, weil ich habe jetzt das und das. Und 19 habe ich dann gesagt, du Mama, tut mir leid, ich bin jetzt weg, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ich wollte immer nach Berlin, weiß mich, ich war mit 16 mal hier, hatte eine so wahnsinnig glorreiche Nacht, die ich gedacht habe, was passiert hier alles? Also wie verrückt ist diese Stadt? Und wie, also ich habe die Sachen dann irgendwie erlebt, wo ich dachte so, das ist so ein bisschen das Schlaraffenland. Und
ja, hast du da eine Geschichte, die du teilen kannst, oder?
Nee, es war, ja, das war so eine ganz betrunkene Nacht mit 16. Da waren wir auf einer Bildungsfahrt hier in Berlin und ich war mit meinem besten Freund damals da und wir waren irgendwie betrunken und haben uns dann Secondhand-Anzüge gekauft, die uns 4 Nummern zu groß waren und sind dann damit irgendwie durch die Nacht und dann total betrunken in dieses Hotel zurück und die waren komplett überfordert von uns und dann sind wir also wir durften natürlich auch nicht auf dem Hotelzimmer rauchen, wollten dann irgendwie eine Zigarette teilen und sind dann runter und in Boxershort und Sakko, 4 Nummern zu groß und dann an der Rezeption vorbei und der Typ war einfach nur so, was geht bei den Jungs mit so einem Weinglas in der Hand und keine Ahnung, diese ganze Nacht in Berlin war so schön, dass ich irgendwie, es hat mich fasziniert und ich habe dann einen Weg, also gesucht, wie ich nach Berlin komme, was ich mache. Und ich wollte nicht sofort anfangen zu studieren, weil ich nicht genau wusste, wird's Musik oder wird's Kunst? Und habe dann mich als erstes beworben für ein Praktikum beim Debug-Magazin. Das war damals noch so von den Musikmagazinen, die es gab, war es für mich eins der bedeutendsten. Es bleibt meiner Meinung nach sogar das Beste, was ich so mitbekommen habe, war ein Musikmagazin. Und habe mich da dann beworben. Die haben mir dann aber erstmal abgesagt, was für mich ziemlich scheiße war, weil ich gedacht habe, okay, Berlin gone. Weil ich gehe auch nicht darüber, ohne was zu haben. Wo ich jetzt heute auch echt glücklich bin, dass es nicht so ist, weil ich von den Leuten, die so gesehen erstmal hier hinziehen und dann planen, weiß, dass es ganz schwierig ist, wenn du feiern gehen kannst und wenn du Nachtleben haben kannst, dann irgendwie nochmal so die Kurve zu kriegen. Ja, aber ich habe dann eine Woche später nach der Absage haben sie sich dann wieder gemeldet und meinen so, du, ist abgesprungen, wie wär's? Und dann hatte ich 4 Tage Zeit nach Berlin zu ziehen.
Krass.
Ja, und bin dann, haben wir bei mir zu Hause einen Sprinter vollgeladen mit ein paar Freunden und bin dann einfach so wirklich in einer Hackmack-Aktion nach Berlin gezogen, kannte die Wohnung nicht, stand dann vor der Tür, hab von der Vermieterin die Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und so, willkommen in Berlin. Und ich war so, ey, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, was wird dahinter sein? Hatte mega großes Glück und alles super gelaufen. Ja, das war so der Weg nach Berlin zu kommen.
Krass, also eine relativ interessante Geschichte. Auch vor allem, weil du bist bei einem Magazin angefangen, was so ungefähr in die Richtung geht von dem, was dich sowieso schon interessiert hat.
Ja.
Für mich war es auch irgendwie in der Jugend schon klar, dass ich ganz gerne halt ich komme aus einer Kleinstadt in NRW so, da ging nicht viel und da war schon klar, ich will auf jeden Fall eine größere Stadt ziehen und für mich war Berlin auch immer sehr interessant irgendwie. Und genau, ich habe dann irgendein Studium angenommen, das aber relativ schnell abgebrochen und bin dann über ein Praktikum in Hamburg zu Game One gekommen, bei den Rocket Beans. Das war damals so ein großes Fernsehformat auf Comedy Central.
Ja.
Und eigentlich habe ich das Praktikum auch nur angenommen, weil ich dachte mir, ich habe jetzt ein halbes Jahr nichts zu tun. Ich mache jetzt irgendwas, worauf ich Bock habe.
Ja.
Habe dieses Praktikum bekommen, habe mir damit so viele Wünsche und Träume erfüllt, die ich als Jugendlicher hatte. Also wirklich so, wenn ich mir das beste Praktikum aussuchen könnte, was es gibt, was würde ich machen? So, ich glaube, das war irgendwie ein wichtiger Move. Und vor allem,
ist doch geil, darauf kommt es doch an.
Wirklich, wirklich. Und in meinem Kopf habe ich dann aber gedacht, ja, aber dann studierst du was Richtiges und machst was Richtiges, weil du wirst ja jetzt nicht hauptberuflich was mit Gaming machen, so, das ist ja kein Job, offensichtlich nicht. So. Und dann habe ich bei Game One das halbe Jahr Praktikum gemacht, bin wieder nach Berlin gekommen, habe hier dann angefangen Film zu studieren und bin dann auch langsam, ich bin zu Giga Games gegangen, das ist auch so ein Online-Magazin mittlerweile dann gewesen und habe da eben dann vor der Kamera als Redakteur gearbeitet. Also ich habe, ich wollte meine Leidenschaft eigentlich nie ausleben, das war nie der Plan. Ich wollte eigentlich erst was studieren, was mir Sicherheit, Geld und Rente bringt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dass mich das so unglücklich macht, dass ich eigentlich gerne ich möchte meine Zeit mit dem füllen, was ich tun will am meisten und hatte dadurch einfach teilweise waren es glückliche Zufälle, aber teilweise habe ich die auch proaktiv eingefordert, würde ich sagen, indem ich gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt hier, ich gehe da jetzt hin, ich mache das jetzt. Und dann hat mich das da auf jeden Fall gut weitergebracht. Ich würde ganz gerne mit dir über Feiern reden und darüber, wie du auch angefangen hast zu DJen überhaupt auf den Partys.
Darf ich nochmal kurz eine kleine Bombe droppen vorher?
Bitte.
Sehr lustig. Ich meine, wir haben uns ja einmal vorher getroffen.
Ja.
Wir haben, nee, zweimal. Wenn man die Party mit einrechnet, Und ich hab mich echt schwierig getan, es da nicht schon zu erzählen, aber es ist mega lustig, weil du kommst mir so wahnsinnig bekannt und vertraut vor.
Oh Gott.
Ja. Weil, also jetzt kommt so das Gamer-Outing, was ich vorher nicht getraut habe. Nee, aber wie lange hast du YouTube oder machst du YouTube seit 4 Jahren?
2015 habe ich angefangen mit YouTube, so im Sommer, also 3,5 Jahre so. Viereinhalb.
Ich glaube, so um die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch deine Videos viel geguckt.
Nee.
Ja. Und das, also jetzt, ja, genau. Und das, als wir uns getroffen haben, war es auch so, ich habe gedacht, packe ich das da jetzt da schon aus? Weil es ist irgendwie weird, weil ich auch so ein vertrautes Gefühl bei dir habe. Weil natürlich, das ist so eine Nähe, weil man ja einen Einblick irgendwie in eine Persönlichkeit und eine Person bekommt. Und dann sich mit der verbunden fühlt und dann steht man plötzlich vor der Person und denkt sich so, ja krass, ey, da ist er. Und dann ist aber so, ja, ich bin Raphael. Also, und ich habe gedacht, okay, droppe ich das vorher oder warte ich auf den Moment jetzt? Ja, aber das ist krass. Also ich habe früher ganz viel so Gaming-Kanäle von Maxim bis Henno bis, keine Ahnung wen, alles durchgesucht.
Nennst du sogar Henno, du bist richtig drin.
Ja.
Im Game.
Ja, und das war so eine extreme Phase. Und da du ja auch in diesem Kreis sehr viel fungiert hast, kenne ich dich halt da, ja.
Witzig.
Und ja, das wollte ich mal ganz kurz aussagen.
Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mit der Information umgehen soll.
Lass uns wieder was feiern.
Ja, also das ist auch immer, ich habe es auch immer gemerkt, wenn Leute einen so auf der Straße angesprochen haben oder sowas oder dann mit einem reden wollten, ich habe immer versucht so, dass da eine Balance ist, dass man sich unterhalten kann, aber es ist immer weird, weil die eine Person hat mir schon hunderte Stunden vielleicht beim Reden zugehört und ich habe dieser Person bisher null Stunden beim Reden zugehört und deswegen ist da so eine große Diskrepanz, dass halt auch seit dem Internet einfach so ist. Also
wie ist denn das in Berlin? Also wenn du jetzt hier feiern bist, privat.
Ja.
Spricht dich jedes Mal jemand an?
Also beim Feiern gehen passiert sehr selten. Ich wurde schon mal im Sissi erkannt, aber nur ein, zwei Mal. Und manchmal habe ich so, also man kann manchmal Blicke lesen. Also manchmal, ich war eine ganze Weile lang sehr paranoid, als es losging so mit YouTube und die Sache irgendwie ein bisschen mehr Leute erreicht hat. Weil da war ich dann irgendwann schon paranoid in der Stadt, aber man sieht die Blicke so, wenn Leute in der S-Bahn sind oder im Club. Aber im Club passiert selten, weil ich glaube, dass meine Zuschauer wahrscheinlich weniger in Clubs unterwegs sind, weil es sind ja auch meistens dann jüngere Leute gewesen. Also ich glaube, als ich so mit 19, 20 angefangen habe, waren meine Zuschauer wahrscheinlich so 15, 16.
Ja.
Und ich denke mal, die sind dann irgendwann auch so ein bisschen mit mir aufgewachsen, sage ich mal.
Ja, klar,
und dann habe ich sie auch mal in Berliner Clubs getroffen. Aber das ist ganz cool, weil das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, weil für mich war Feiern immer was ich schrecklich fand. Ich fand, in Clubs gehen fürchterlich. Also wirklich, ich weiß noch, wie wir mit 15, 16, es gab einen Club bei uns in der Stadt.
Mhm. Der hieß der?
Das K.
Geil.
Einfach nur K.
Okay.
Und im K, da gab's, da ist halt ein großer Clubraum und dann läuft da halt David Guetta rauf und runter, viel zu laut und es war meistens immer für mich eine Qual. Es gab einmal so eine, ich erinnere mich an eine so eine Kids-Nacht, da durften wir neben dem K war das Kino, dann waren wir im Kino mit so 15, 16-jährigen Kids und dann durften wir ins K irgendwie, weißt du, und das war, voll viele fanden das toll und ich war nach einer halben Stunde war ich so, ja, ich hasse Clubs jetzt. So, es war einfach, man konnte sie nicht unterhalten, die Musik hat mir nicht gefallen und so bin ich eigentlich auch raus, so habe ich lange, lange Jahre meines Lebens eigentlich gesagt, feiern ist doof.
Ja.
Und als ich nach Berlin gezogen bin, Berlin natürlich bekannt weltweit für die Techno- und Clubkultur, die es hier gibt, ich konnte damit nichts anfangen. Ich wollte damit auch irgendwie nichts anfangen. So. Und hatte sehr, sehr gute Freunde. Der eine, der hier auch neben uns gerade bei mir auf dem Bett sitzt und heute ein bisschen Social Media macht, Malte, der hat immer gesagt, du musst dich mal darauf einlassen, komm mal mit, das ist auch ganz nice. Und irgendwann, ich glaube, für mich war es das Fusion Festival 2016, dass ich das erste Mal diese Musik richtig genießen konnte und eine richtig gute Zeit hatte. Und dann auch irgendwie, weil vorher war ich war immer beim Vortrinken dabei bei den Freunden. Ja. Und wenn die dann in den Club gefahren sind, bin ich nach Hause und hab gesagt, ich gehe jetzt Videospiele spielen. Viel Spaß. So, ich habe mich einfach als den Introvertierten oder nicht unbedingt introvertiert, aber eher so der Loner-Guy. So, weißt du, so ich kann mit euch ein, zwei Stunden chillen, aber dann will ich nach Hause und mein eigenes Ding machen.
Ja.
Und dass ich aber jetzt irgendwie in den letzten Jahren diese Entwicklung zum Feiern gehen hingemacht hat, hat mir wahnsinnig dabei geholfen, so meine Persönlichkeit zu entwickeln und auch eine andere Art von Selbstbewusstsein aufzubauen, weil im Internet vor der Kamera funktioniert super, aber in sozialen Situationen war es für mich manchmal irgendwie schwierig. Deswegen würde ich einfach gerne von dir wissen, wie waren so deine ersten Feiererfahrungen und wie bist du dazu gekommen, in dieser Szene mittlerweile ja zu Hause zu sein eigentlich?
Also ich habe Auflegen halt schon viel, ja, gefühlt viel zu früh irgendwie angefangen. Ich habe
mit vier.
Ja, genau. Ich bin mit 15 oder, nee, se- ja, nee, 16. 16, ich glaube so kurz vor 17. Lebensjahr, war ich dann doch sehr, da, das war so, da hatte ich dann 2 Jahre die Plattenspieler. In der Musikwelt ist es, glaube ich, so, wenn man schnell an ein Produkt kommt, ganz am Anfang, da hat man auch ganz schnell das Gefühl, das ist wahnsinnig gut. Und ich fand dann halt mein Auflegen auch schon richtig, richtig gut und habe dann gedacht so, ey, ich bin gefertigt in meinem Stil und meinem Sound und ich kann jetzt auflegen, ab in den Club. Ja. Und das habe ich halt so gesehen auch gemacht. Also ich habe dann, es gab einen sehr, sehr kleinen, schnuckeligen Club von einem sehr, sehr freakigen, sehr korrekten Typen, vom Udo, und der hat das Europa gehabt. So ein kleiner Kellerschuppen, oben ist eine Bar, wo irgendwie Fernseherlampen sind und so eine Friseurhaube als Lampe, und hier in Berlin normal, in Aachen war das so ein neuer Planet. Und ich bin dann, hab ihm eine Mail geschickt und meinte einfach, du, ich bin Raphael, ich leg den und den Kram auf und ja, hättet ihr Bock, dass ich mal bei euch auflege? Und
wie alt warst du da?
Ja, ich glaube so 16, Übergang zu 17.
Wärst du überhaupt in den Club reingekommen?
Nein, definitiv nicht. Also nach geltendem Recht wäre ich da niemals reingekommen. Und der hat, also Udo hat tatsächlich dann damals zurückgeschrieben, das ist auch, ich glaube...
Bester Mann.
Ja, wenn du irgendeinen Plan hast oder eine bescheuerte Idee, ist das wahrscheinlich der erste Mensch, der sofort sagt so... Let's go. Ja.
Und ich investiere.
Genau. Dann meinte er dann einfach so, ja, Freitag ist hier eine Party und hast du nicht Bock aufzulegen? Und ich bin dann da an dem Freitag, ich habe dann ganz lange mit meiner Mama darüber gesprochen, weil sie wusste auch von dem Plan, und hab dann mit ihr darüber gesprochen, und ja, meine Mom hat mich sehr unterstützt, weil sie
cool,
dann meinte,
sehr cool, sehr
ja,
cool.
Auf jeden Fall. Also es ist extrem, was ich meiner Mom zu verdanken habe und was ich von ihr auch für einen Support bekomme. Und meine Mom hat dann damals gesagt so, du, weißt du was, du bist zwar ein junger Kerl, aber wenn du mit einer älteren Frau da ankommst, dann denkt der niemals, dass du so jung bist, dass du halt, also weißt du, ich kann mich als Freundin ausgeben, und dann hat er auf gar keinen Fall das Gefühl, dass du unter 18 bist. So.
Deine Mom hat sich als eine Freundin von dir ausgegeben.
Ja, genau. Und ja, da sind meine Mom und ich mit dem Auto irgendwie da hingefahren und haben nochmal Hallo gesagt und vorgestellt. Und meine Mom ist dann die erste Stunde geblieben, während ich da irgendwie gespielt habe. Und dann haben wir ein Bierchen angestoßen. Und nach einer Stunde meinte sie dann so, jetzt ist safe, ich bin jetzt weg. Und dann habe ich damit...
Wie süß.
Ja, voll. Bis 5 Uhr morgens mit, damals war DJ der Mike, auch aus Aachen, schon ein etwas älterer Herr. Aber
Was war das für Musik, die du dann aufgelegt hast?
Oh, das war ein Verschnitt zwischen House und Elektro-Swing.
Okay.
Also so
okay.
20er Jahre gesampelter, ja, ich würde mal sagen, so House-Struktur-Sound. Ja, aber das sind sehr, das war auch der erste Absturz und zu viel Alkohol und so. Mhm. Aber war auf jeden Fall ein glorreicher Anfang und hat extrem Spaß gemacht. Und da war ich dann, das war schon so, da war ich addicted. Da habe ich gemerkt, so, wow, man kann sich da von vorne hinstellen und so gesehen eine Sammlung an Liedern mitbringen und die präsentieren. Und die Leute stehen da und können halt wirklich ergriffen werden. Und das war, glaube ich, in Aachen noch nicht so extrem, wie das dann teilweise, wie es heute manchmal ist. Aber das liegt auch daran, Aachen hat, glaube ich, auch ein ganz anderes Soundempfinden als Berlin. So, Berlin ist schon musiktechnisch extrem dankbar, weil viele Leute einfach für sie Musik einfach wirklich ein fester Bestandteil des Lebens ist. Aber das hat mich in Aachen schon so fasziniert, dass so mit, was weiß ich, 2-3 Stunden auflegen, Leute so viel Glück empfinden können und so viele Emotionen zeigen können, dass ich gedacht habe, so, das muss ich weitermachen.
Mhm.
Ja, und das mache ich ja jetzt auch schon fast 11 Jahre.
Also du hast es jetzt sehr früh, also du hast es früh angefangen, eben auch schon im Alter gedjayed, in dem man noch nicht mal in den Club rein kann. Das finde ich schon mal sehr, sehr lustig. Und für mich war auf der Bühne stehen, was wahnsinnig wichtig ist. Ich habe da auch zum Glück eine sehr unterstützende Mutter, die irgendwann mal, als ich 10 oder 11 war, hat sie mir gesagt, Niklas, immer wenn du dir wehtust, dann spielst du den sterbenden Schwan. So, du übertreibst maßlos. So, du bist ein, also so ein, und dann hat sie in der Zeitung eine Anzeige für ein Theatercasting in Düsseldorf gesehen, in dem jungen Schauspielhaus Düsseldorf. Und dann bin ich da mit 10, hat meine Mutter gesagt, so geh doch mal zu dem Theater, vielleicht gefällt dir das. Und das ist so krass, weil ich meine, mit 10 habe ich nicht wirklich viel gedacht, was ich so den Tag über mache. Ja. Aber ich bin zu dem Casting gegangen, wurde angenommen und war dann 5 Jahre lang eben in diesem Schauspielhaus und habe da eben Theaterstücke aufgeführt und habe gelernt, wie es ist, auf der Bühne zu stehen und zu sprechen und so viele wichtige Dinge gelernt. Und ja, der Effekt, auf einer Bühne zu stehen und den Applaus am Ende von deinem Stück zu bekommen oder als ich dann in Bands gespielt habe, den Applaus nach jedem Song zu bekommen, das macht einfach süchtig. So, das ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch was beim DJen, wie du es gerade beschrieben hast, ja, was ist, wo du sagst, das Performen macht dir Spaß. Hast du nicht auch gesagt, dass du auch Theater mal gespielt hast?
Ja, das ist so krass irgendwie. Es gibt viele Sachen, wo wir tatsächlich immer wieder...
Wir sind
so
die gleiche Person eigentlich.
Ja, ja.
Welcher Jahrgang bist du?
94er.
94er Jahrgang.
Ah.
Wann hast du Geburtstag?
Oh, jetzt ist es eklig. Wenn es jetzt auch noch so... Ja. März.
Ich auch.
Nein.
Nein, war ein Spaß.
Oh, das ist nämlich dann der Punkt, wo es creepy wird.
Ja, nee, im August.
Okay.
Okay, fair enough. Ja, ja, okay, wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Ja,
tatsächlich. Also ich habe auch dem Jugendschauspiel vom Stadttheater Aachen gespielt und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte tatsächlich auch eine Phase danach, wo ich dachte, wow, das wird's jetzt. Ich mache jetzt einfach Schauspiel. Letzten Endes hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt und auch, weil ich dann doch viel mit Schauspielern zu tun hatte am Stadttheater, weil ich auch mehr noch da gemacht habe. Ich habe auch Veranstaltungen da gemacht, wo dann auch wieder irgendwie elektronische Musik war. Und irgendwie hat mir das dann nicht mehr so ganz zugesagt, weil es doch dann wieder weit entfernt ist von Musik und Kunst. Mhm. Aber geht es ja auch so, dass ich habe zum Beispiel im Theater während des, also vor allem gar nicht so während dem Spielen selbst, sondern in so zum Beispiel Aufwärmübungen oder in so Bewusstseinsübungen wahnsinnig viel über mich und meinen Körper gelernt habe. Also was heißt zum Beispiel einfach den Menschen an sich in seiner zum Beispiel Körperhaltung zu betrachten und dann zu sehen, ist er zum Beispiel präsent. Und da habe ich wirklich auch schon früh irgendwie Sachen gelernt, wo ich dachte, wow, man kann Sachen auf so viele verschiedene Arten sagen und ein Körper ist schon so viel Teil davon, dass ich gemerkt habe, ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Hm. Wie ist es bei dir?
Ja, ist safe das Gleiche. Auch vor allem in so mundane Activities, sage ich mal. Alleine irgendwie so Sprechübungen oder sowas. Oder wir haben eine Weile lang mal Monologe geübt. So, und alleine irgendwie, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und wie man sich bewegt und wie man sich präsentiert. Also alles, was irgendwie Ausdruck anbelangt und was ja auch jeden Teil des Lebens beeinflusst, weil natürlich ist es wichtig, wie du deinen Körper hältst, wenn du in einen Raum reingehst, wenn du mit Leuten sprichst, wie sprichst du, nuschelst du. Ich hatte erst Probleme, dass ich gelispelt habe und dann Probleme, dass ich genuschelt habe. Und das sind immer noch Dinge, die ich aktiv bekämpfen muss, aber mir wurden die Werkzeuge beigebracht, wie ich das umsetzen kann, sozusagen.
Ja. Du hast eine wahnsinnig klare Sprache, finde ich.
Findest du?
Ja.
Okay.
Aber es ist wahrscheinlich auch
viel Training. Hast du mich doch nicht erlebt. In meinen coolerreichen Momenten. Ja, genau. Also für dich ist das Feiern gehen und auch das auf der Bühne stehen oder performen was für dich sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, wenn man von Leidenschaft oder von Leidenschaften redet, das viel ist immer künstlerischer Natur. Also ich glaube auch, dass man Leidenschaft für alles empfinden kann, für auch Dinge, die nicht unbedingt künstlerisch sind. Aber in der Kunst und in der Performance gibt es viele Dinge, denen man irgendwie nachgehen kann, die man genießen kann. Und wie bist du dazu gekommen, das zu studieren, was du jetzt zum Beispiel studierst?
Auch gar nicht so ein einfacher Weg. Ich habe ja schon gesagt, das Theater ist schon für mich ein wahnsinniges Phänomen, weil es verbindet ganz vieles. Also ob es jetzt Musik ist, ob es Gesang ist, Oper, ob es aber auch das Kreative ist. Und also es war so irgendwie die Schnittstelle, weil ich gedacht habe, da kommt so viel Kreatives zusammen, dass es so viele Bereiche gibt, die mich faszinieren und dass man halt irgendwie in einer Produktion sitzt und sich doch auch immer alles verändert von Stück zu Stück. Und ich habe das ja auch das dann durch den Schauspiel irgendwie mitbekommen. Aber Schauspiel war zu wenig und dann gab es irgendwann so, ja, was ist denn mit Bühnenbild? Und meine Mama, auch ganz sehr theaterbegeistert, hat dann viele Gespräche mit mir darüber geführt. Aber gar nicht so dieses, mach das und mach das, sondern einfach, ist es nicht was für dich? Und nach einer gewissen Zeit habe ich irgendwann gedacht, so, boah, das ist schon interessant. Und ich finde es auch schön, ich mag sehr gerne mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das findet im Theater einfach wahnsinnig nah statt. Also du sitzt halt in der Produktion mit dem Regisseur, mit dem Bühnenbildner, mit dem Kostümbildner, mit den Schauspielern, so gesehen, doch irgendwie auch immer ein bisschen am selben Tisch und redest halt über Konflikte, über das, was dargestellt werden soll. Und ja, es gab dann das erste Mal so den Gedanken, okay, Bühnenbild wäre eigentlich was Cooles. Und dann habe ich mich an der UdK damals beworben für Bühnenbild, weil bei der UdK ist es so, dass Kostümbild und Bühnenbild getrennt sind. Und bin dann eingeladen worden, um die Prüfung zu machen und habe die, wie ich von, das war bestimmt ganz okay, aber irgendwie hatte ich in dieser Prüfung schon ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich fand die Aufnahmeprüfung einfach weird. Ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, jede Aufnahmeprüfung an jeder Kunstuni ist merkwürdig, weil man so wahnsinnig unter Druck steht und dann neben sich auch noch die Leute sieht, die was zu dem gleichen Thema machen und den denkst du, oh krass, der ist schon da und da und der macht das und das, das ist viel besser als meine Idee. Und genau, dann bin ich zu dieser Aufnahmeprüfung und da waren 25 Leute und sie haben damals 3 genommen und haben mir die Option gegeben, dass ich ein Jahr so gesehen, also UdK hat auch, genauso auch wie die Weißensee leider, manchmal den Hang dazu, eher ältere Studenten zu nehmen. Mhm. Was sie darauf also begründen, dass sie sagen, die Leute sind ein bisschen erfahrener und gerne auch Leute im Kunstbereich, die vorher schon mal eine Ausbildung gemacht haben. Schreiner, Tischler, ich weiß nicht was. Und sie meinten dann, ja, du bist uns noch ein bisschen jung, aber wie wär's denn, wenn du hier über ein Jahr schon mal so ein bisschen hier und da reinguckst und dann unterhalten wir uns nach dem Jahr, ob du dann noch Bock drauf hast und dann let's go. Und dann habe ich irgendwie mit einem Professor da Kontakt gehabt und das hat mir aber irgendwie gar nicht zugesagt. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Es liegt unter anderem, glaube ich, auch daran, dass der Teil, in dem die Bühnenbildner sind, nochmal ein bisschen abgelegener ist von den anderen Teil, den ich so wahnsinnig interessant fand, wo, glaube ich, Produktdesign und Modedesign und so ist. Mhm. Und habe dann damals gesagt, irgendwie fühle ich das hier nicht und ich muss irgendwie weiterziehen und es irgendwo anders versuchen. Und dann habe ich ganz schnell die Weißensee gefunden, die Kunsthochschule in Weißensee, und habe mich da beworben und bin dann zu der Aufnahmeprüfung und habe dann auch direkt das Studium da, so wie auch die Prüfung bestanden und das Studium dann da angefangen. Und heute sage ich, ich stehe weit am Ende, Regel der Studienzeit, aber zum Glück auch am Ende, aber sage trotzdem, dass es echt eine wahnsinnig tolle Uni ist und ich auch mein Studium sehr genossen habe da. Mhm. Auch wenn es hart war und weil es teilweise doch auch irgendwie an die Grenzen gebracht hat, aber es hat mich glücklich gemacht.
Genau, und also du bist jetzt, das Studium hat dich quasi die letzten Jahre eigentlich als Hauptbeschäftigung irgendwie vorangetrieben. Das ist nämlich der Punkt, wo du und ich uns unterscheiden. Als ich meine Leidenschaft gefunden habe, habe ich sofort alles weggeschmissen, was ich studiert habe, weil ich habe gesagt, wozu soll ich denn bitte Film und Fernsehen studieren, wenn ich auch auf Arbeit sein kann und jeden Tag eine Kamera in der Hand halten kann. Und ich war halt auch, als ich diese Möglichkeit bekommen habe, meinen eigenen YouTube-Kanal und sowas zu haben und ich wusste, das ist eigentlich eine gute Base, ich glaube, das funktioniert, da habe ich gesagt, studieren kann ich immer so. Das habe ich sofort weggelegt und gesagt, ich muss das jetzt den ganzen Tag lang machen.
Aber hast du es bereut?
Nee. Siehst du? Nee. Es gab im letzten Jahr mal so ein, zwei Momente der Ungewissheit, so wo ich so ein bisschen war, wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, so ungefähr? Weißt du, einfach nur so ein bisschen Sorge gehabt kurz, aber so wie es jetzt bisher verlaufen ist und was jetzt gerade der Fall ist, ich habe ein Portfolio von über 300, 400 Videos auf meinem YouTube-Kanal und habe die Erfahrung, um zu sagen, ich beherrsche mein Handwerk sozusagen. Ja. Und letzten Endes ist da ein Papier nicht so wichtig. So gerade in Unterhaltung, Kunst ist wichtig, dass man Beziehungen hat und so ein bisschen weiß, wie man sich darstellt, glaube ich. Aber für dich war immer dann die Musik eigentlich eher so der Nebenjob, oder? Oder wie groß, was für einen großen Anteil würdest du Musik produzieren, DJen in deinem Leben so zuordnen?
Ich habe immer versucht, das so zu gestalten, dass ich an keinem den Bock verliere. Weil ich habe praktisch, also vor dem Studium war es so, da habe ich wirklich einfach nur je nach Laune, wenn ich Bock hatte auf Zeichnen, ich habe auch in Aachen sehr viel Street Art gemacht und Sticker geklebt und gesprüht und ich weiß nicht was. Und habe dann da echt immer so einen Pegel gefunden, je nach Laune, neben der Schule. Klar, wenn man dann sein Studium anfängt, muss man sich das alles ein bisschen besser einteilen, vor allem wenn man eine Freundin hat und ein Studium hat und vielleicht noch Freunde zwischendurch treffen muss, dann ist das alles nicht mehr so einfach. Aber da ich so gesehen, stand vor dem Studium und habe gesagt, okay, entweder es wird Musik oder es wird Kunst. Und dann bin ich in dem Moment schon danach gegangen, was kann ich machen? Also da ich bei beidem eine Leidenschaft habe, war für mich nur die Frage, wo bin ich belastbarer? Also Musik hatte ich das Gefühl, das ist mein Runterkommen und da, das klingt super kitschig, aber es ist für mich auch eine Art von, ich sag mal, Meditation. Dieses Wort wird hier in Berlin so von vielen vergewaltigt, aber das ist so, für mich war das Meditieren. Das ist einfach Runterkommen und ich bin dann ganz tief in etwas drin und für mich ist Musik auch sowas wahnsinnig Bewegendes, dass es irgendwie, ich kann dabei Probleme verarbeiten. Ich habe einen Streit oder irgendwas läuft gar nicht und ich setze mich da 2 Stunden hin, das ist aber beim Zeichnen teilweise auch so, und höre dann nach 2 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden auf und fühle mich dann besser. Und ja, irgendwie habe ich dann durch das Beiseitelegen von Musik, weil ich wusste, okay, ich kann das Kunststudium, kann ich so gesehen, also da bin ich belastbarer. Und das heißt auch, natürlich, wenn man Abgaben hat in der Uni, dann irgendwie 4 Wochen vor seiner Abgabe den Kollaps kriegt, dann muss man sich halt einfach 6 Tage hintereinander hinsetzen und wirklich bluten und wirklich auch dann zeichnen, wenn man gar keinen Bock drauf hat. Und das wollte ich bei Musik nicht verlieren. Und ja, dann hat die Zeit, die ich so gesehen dann während dem Studium nach der Uni gehabt habe, täglich, die habe ich dann irgendwie versucht, so viel es geht, auch in die Musik zu investieren. Und es ist für mich schon schwierig gewesen, weil ich glaube, ich habe auch dadurch manchmal dann das eine oder andere Treffen irgendwie mit Freunden nicht gemacht oder nicht abgesagt, aber einfach nicht in Betracht gezogen. Aber ich hab halt das Verlangen und es ist genauso wie Freunde zu treffen, macht mich halt glücklich, Musik zu machen. Und ja, das hat mir immer viel gegeben, aber ja, ich konnte das immer irgendwie einpegeln. Also es hat sich immer gefunden in einer Balance. Und über die bin ich heute auch echt glücklich.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, bei seiner Kunst auch diese gewisse Disziplin zu haben. Also ich glaube, dass das auch was ist, wo viele Leute immer... Ja, man sieht das immer so romantisch an und so die beste Frage ist irgendwie, setzt man sich zum Beispiel Deadlines bei Projekten? Also ich habe das bei Songs zum Beispiel irgendwie so gehabt und dass ich eigentlich für mich auch immer, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich meine YouTube-Karriere in einem Angestelltenverhältnis begonnen habe. Es gibt, glaube ich, kaum Firmen, die überhaupt solche Konstrukte anbieten, aber Freaks for Your Gaming in Spandau bietet das an und das war super, dass ich da anfangen konnte, weil bei denen, ich hatte halt einen festen Vertrag, wie viel ich arbeiten muss. Ich habe natürlich viel mehr gearbeitet als das, was im Vertrag steht. Aber es gab mir dieses Gefühl von, ich komme hin, ich mache mein Zeug und das wird getan. So, wenn man irgendwie, also ich glaube, dass Disziplin in der Hinsicht super wichtig ist, dass man da irgendwie dass man irgendwie auch dahinter steht und dahinter steckt. Wie stehst du zu Disziplin in Bezug auf deine Projekte, deine Kunst, deine Musik?
Ja, ich glaube, dass Disziplin ist so gesehen eigentlich irgendwie teilweise auch der Grundbausatz für Leidenschaft. Also ich glaube, wenn man, Disziplin ist kein Begriff mehr, wenn man etwas mit Leidenschaft nachgeht. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du viel an etwas arbeitest, was dich glücklich macht oder was dir Spaß macht, wird es dir auch eher weniger auffallen, dass du viel daran arbeitest. Und Disziplin ist für mich so der Begriff von, ich sag mal, Überstunden, ganz platt gesagt. Und wenn du halt an etwas sitzt, das wird jeder kennen, ob es, ich weiß nicht, ein Modellhelikopter ist, den man zusammenklebt und bemalt, oder ob es irgendwas anderes ist. Wenn man Bock hat und wenn man, ja, wenn einen das glücklich macht, dann ist selbst eine Aufgabe, die extrem anstrengend ist, die über Tage geht und man 3 Stunden dazwischen schläft, trotzdem auch irgendwie geil, weil es ist für mich dann, da verfällt irgendwie dieser Disziplinbegriff. Aber ich sage auf der anderen Seite, man braucht trotzdem auch Disziplin, um da drin zu funktionieren. Weil ohne, so blöd gesagt, ohne Fleiß kein Preis, ist halt leider auch so. Also wenn man, es gibt bestimmt auch, ich kenne auch viele Musiker in Berlin, die ein wahnsinniges Talent haben, aber es ist irgendwie nie so richtig funktioniert, weil sie dann vielleicht doch ein bisschen mehr rumdümpeln oder so. Aber man muss schon arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Leistungsträger Nummer 1 bin, aber ich versuche, wenn ich mir etwas vornehme und wenn ich Bock habe, etwas zu machen oder ein Projekt oder eine Vision habe, immer 100% zu geben. Und dieses 100% ist mir auch wichtig, weil ich ein Produkt vorstelle oder anderen zeige, wo ich 100% dahinter stehen möchte. Und wenn das ja gut sein will, dann muss ich halt einfach 100% geben. Und es gibt bestimmt ein, zwei Sachen, die ich irgendwie zum Beispiel in meinem Studium gemacht habe, die bei der Präsentation nicht 100% waren. Und das Schlimme ist gar nicht, wenn derjenige, der mir das bewertet, mir das sagt, dass es schlimm, also dass es nicht 100% ist, sondern weil ich es weiß, dass es nicht 100% sind. Und deswegen ist dieser Disziplinpunkt für mich einfach, der ist immer ein fester Bestandteil, aber ich finde, man merkt ihn nicht so. Dann finde ich Disziplin in dem Sinne schlimmer, dass man bei einer Arbeit sitzt und es nicht so geil findet und dann trotzdem noch 4 Stunden bleiben muss.
Ist aber auch was Wichtiges für mich immer gewesen, dass ich das auch gelernt habe und ich habe es auch irgendwann ein bisschen verlernt tatsächlich. Also eine ganze Weile lang, so ich würde so das erste Jahr meiner YouTube-Karriere, hatte ich eine wahnsinnige Disziplin und habe auch Dinge durchgezogen, auf die ich nicht so Bock hatte. Und dann, je häufiger ich Videos geschnitten habe, desto häufiger kam bei mir so eine Stimmung auf von schon wieder das Gleiche, weißt du? Also, wenn ich mir so die YouTube-Kollegen von damals angucke, die machen größtenteils immer noch die gleichen Videos wie damals. Und das ist eine wahnsinnige Disziplin. Also, ich habe wahnsinnig viel Respekt vor Maxim zum Beispiel, der seit Jahren den gleichen Content macht. Und der fährt das und drückt das und das ist mega, mega stark. Und bei mir kam einfach irgendwann auf, dass ich eben nicht nur eine Leidenschaft habe, sondern ganz viele Leidenschaften, dass mich super viel interessiert, dass dann für mich Musik wieder reinkam, weil ich Musik mein ganzes Leben lang gemacht habe. Das habe ich dann erst bei diesem Gaming-YouTube-Kanal damit verbunden, dass ich eben Gaming-Songs, Parodie-Songs irgendwie gemacht habe. Aber irgendwann kam dann auch in mir der Wunsch auf, dass ich mal wieder ernsthafte Lieder schreiben möchte und dass ich irgendwie den anderen Weg gehen will. Und als das bei mir dann aufkam, dann hatte ich tatsächlich ja Probleme damit umzugehen, dass ich so viele Interessen habe und mich auch gar nicht mehr wusste, warum machst du eigentlich League of Legends YouTube? Ist es, weil du dieses Spiel liebst und weil du es liebst, darüber Videos zu machen? Oder machst du es, weil dir die Aufmerksamkeit wichtig ist? Und wie passt jetzt Musik da rein? Wie passt jetzt auf einmal, ich will auch gerne mal reisen gehen? Weißt du, ich hatte mir nie nach der Schule so eine Auszeit genommen und hatte so viel noch irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, dem werde ich gerade nicht gerecht. Und dann ist meine Disziplin für das YouTube-Dasein auch weggegangen. Und dann habe ich auf einmal es nicht mal geschafft, in einer Woche ein Video zu machen. Weißt du, vorher habe ich 3-4 Videos pro Woche geballert. Und dann irgendwann war die Disziplin weg und die Lust weg. Also ich glaube, dass Leidenschaft und Disziplin auch Hand in Hand gehen. Dass das eine das andere, also dass die Leidenschaft, die Disziplin, wie du es gerade eben gesagt hast, sondern ist Disziplin gar kein Ding mehr, ist gar kein Wort mehr. Ja. Dann geht das einfach von selber los.
Aber hast du das Gefühl, dass du heute mehr deiner Leidenschaft nachgehst als zuvor?
Ja, also 100%ig. Also ich habe, glaube ich, eine viel bessere Balance gefunden, weil ich mich auch nicht mehr auf diesen, ja, ich habe mich wirklich auch lange von dieser Plattform so ein bisschen diktieren lassen, dass man eben, Content ist King, so je mehr Output du hast, desto besser, je mehr du hochlädst, desto besser.
Aber ist es die Plattform oder ist es so gesehen der Zuhörer oder der Zuschauer?
Ich glaube, es ist beides. Also einmal, wir sind zum Beispiel gerade auf einem Livestream. Livestream-Zuschauer wollen, also kehren gerne wieder hin zurück, wo sie sind. Und wenn euch diese Folge gefällt, jeden Sonntag um 20 Uhr. aber also man hat ja Sehgewohnheiten und ist dann einfach gerne bei einer Community dabei und bei YouTube auch. Also es ist der Zuschauer, aber es ist auch die Plattform, die, wenn sie merkt, ach guck mal, der Nixerboy, der hat einen ganz schönen Output, den werde ich jetzt mal häufiger rechts vorschlagen, weil das bringt mir ja was, weil dann bleiben Leute länger auf meiner Plattform. Und es waren diese Sachen, die quasi immer so ein bisschen gezwungen haben, dass man dranbleibt. Dann habe ich versucht, Reisen und Videos machen zu kombinieren. Das hat natürlich nicht so viele Leute interessiert, weil sie mich eher Videospiele spielen sehen wollten. Ich weiß, das sind First World Problems, aber ja, nicht mal, es sind First World Problems so ungefähr. aber ich wollte irgendwie, also für mich ist es, glaube ich, immer wichtig gewesen, dass ich kompromisslos mich glücklich mache und meiner Leidenschaft nachgehe und nicht irgendwie einen Kompromiss eingehe und sage, ja, dann zwinge ich mich jetzt hier noch 3 Jahre durch den YouTube-Kanal, habe noch ein krasseres Wachstum und kann dann vielleicht wirklich noch besser damit weitermachen. Und dafür habe ich mir letztes Jahr zum Beispiel dann eine Auszeit genommen. Das war auch ganz wichtig. Das hat auch für meine Social-Media-Statistiken nichts Gutes getan. Das Beste ist, keinen Urlaub zu machen und weiter zu grinden.
Klar.
Aber das war für mich so wichtig und ich bin jetzt so glücklich wie lange nicht. Also ich habe die letzten 2-3 Jahre auf meinem Kanal wirklich, wirklich gestruggelt und saß bei mir im Studio und habe wöchentlich Nervenzusammenbrüche gehabt, wo ich zum Glück einen sehr, sehr guten Freund hatte, der mich da immer gesagt hat, alles gut, wir schaffen das, wir machen jetzt weiter, wie wir vor einem Monat gesagt haben, dass wir weitermachen. Aber ich war definitiv krass überarbeitet und wollte auch den Erfolg unbedingt. Und ich glaube, wenn man über Erfolg redet, also wie siehst du Erfolg in Verbindung auf die Kunst, die du so machst?
Ja, erstmal nochmal ganz kurz dazu, dass Es ist ja auch bei dir, also ich höre das so raus, bei dir hat sich ja irgendwie die Leidenschaft teils, sagen wir mal, ein bisschen verlagert. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass du irgendwie bei YouTube keine Leidenschaft oder sowas hast. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde auch, Leidenschaft kann sich verlagern. Und ich finde es, du sagst, du hast hier eine Auszeit genommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das, also ich habe seit, keine Ahnung, einem Monat nichts mehr bei Facebook gepostet. Ja, Facebook ist tot. Aber wenn man dann irgendwie 2.500 Follower hat und dann irgendwie auf einen Freitag was postet, ne, jetzt sehen halt irgendwie 12 Leute, dann denke ich mir auch krass, früher, als ich dauerhaft irgendwie Kram rausgeprügelt habe, war das irgendwie anders, aber ich will mich auch nicht dazu zwingen, das zu machen, weil es dann irgendwann auch nicht mehr echt ist. Also dann poste ich halt auch irgendwie nur Brei. Und ich finde es viel toller, dass ich glaube, man kann nur seiner Leidenschaft nachgehen, wenn man irgendwo auch, Leidenschaften vergehen auch. Also wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe hier und da immer mal Ausflüge gehabt und wenn ich dann merke, nee, das ist es nicht und dann suche ich mir wieder einen anderen Weg oder komme wieder zurück zu dem, was ich eigentlich mache. Aber ich finde es halt krass, weil es ist bestimmt nicht einfach, du hast es ja mit großem Erfolg gemacht, will man sagen. Also deswegen glaube ich, dass es auch nicht einfach ist, dann zu sagen, okay, ich muss mal einen Break machen, mal darauf hören, was ich überhaupt machen möchte und was mir gut tut und was ist meine Leidenschaft und was macht mich glücklich in Zusammenhang mit meiner alltäglichen Arbeit.
Ja, ich glaube, das war für mich halt schwierig, irgendwie so das erstmal zu erkennen. Also da erstmal irgendwie auch rauszukommen und da haben sich dann auch, wie so häufig, dann so ein paar Dinge gefügt und ich habe dann die Chance genutzt, sage ich mal, als ich so ein paar Verantwortung verloren habe, zu sagen, alles klar, dann nehme ich mir jetzt mal die Zeit und gehe raus. Aber weil wir gerade so ungefähr in der Richtung sind, deine Diplomarbeit, die du gerade schreibst, die geht auch um Social Media, richtig?
Ja, also Instagram ist ja für mich immer noch so, es ist für mich irgendwie faszinierend, weil ich auf der einen Seite mag es, auf der anderen Seite verbringt man irgendwie auch viel zu viel Zeit damit. Und wenn ich mir manchmal zusammenrechne, es gibt ja auch diesen Überblick, was man an Zeit verbringt auf Instagram und auf Social Media Plattformen, dann ist das eigentlich alles ganz, ganz scheiße. Aber es gibt halt schon viele coole Sachen. Also das fängt ja schon an mit ein Freund von dir ist im Urlaub und statt dass er dir halt irgendwie eine Karte schreibt oder zwischendurch eine Nachricht bekommst, siehst du halt, was er erlebt. Und das ist irgendwo auch cool, wenn man danach so irgendwie ins Gespräch kommt und sagt, ey, cool sah es aus und das ist ja verrückt und so.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir fällt es häufig auf, dass wenn ich von der Reise wiederkomme und sage, hey, das und das habe ich gemacht, dass Leute so, ja, habe ich gesehen.
Ja, klar.
Und dann ist immer so, oh, ich wollte eigentlich eine coole Geschichte erzählen, aber die Leute haben ja schon alles gesehen. Und vor allem, ich habe ja YouTube-Videos gemacht. So. Ich habe ja nicht nur ein Bild gepostet, ich habe alles gezeigt. Und das fand ich manchmal schade, dass man wiederkommt. Also es ist cool, dass man diesen Einblick bekommt, vor allem mit Leuten, mit denen man nicht so viel Kontakt hat. Da sieht man, was die machen. Aber manchmal auch schade, weil ich dachte, die Leute wollen gar nicht mehr hören, was du gemacht hast, weil sie haben ja deine Stories gesehen.
Klar, es entzaubert auch deinen Alltag. Weil wenn du alles preisgibst und ich gebe nicht alles preis, aber die Highlights würde ich, glaube ich, die ich irgendwie dann mal erlebe oder im Alltag habe, so, die gebe ich schon preis. Und natürlich hast du dann, es fehlt Erzählfaktor oder es fehlt einfach zu erzählen, dass wir die Leute es so gesehen miterleben können. Mhm. Ist gar nicht so geil eigentlich. Vielleicht doch lieber Postkarten schreiben und im Urlaub nichts mehr posten. Mhm,
ich will da gar kein gut oder schlecht wirklich dran heften. So. Es ist halt, was es ist. Es passieren eben die Dinge, die passieren und die Welt und vor allem menschliche und soziale Interaktion verändern sich irgendwie krass dadurch, dass wir das Internet und diese Geräte haben. Aber ja, kommen wir mal zu der Arbeit. Worüber schreibst du?
Genau, es geht so ein bisschen um, also Instagram als neue Bühne oder als neues Bühnenformat und hat verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist so die Selbstdarstellung. Also ich glaube, wir sind heute mehr denn je irgendwie damit beschäftigt, uns selbst darzustellen. Und das ist auch nicht positiv oder negativ belastet, sondern es findet einfach statt. Also sonst gäbe es Facebook, Instagram und sowas nicht. Wenn wir uns nicht mitteilen müssten oder würden, dann wäre Selbstdarstellung irgendwie kein Thema, aber oder doch auch, weil wir stellen uns immer da, aber es ist halt ganz interessant, wie ich habe angefangen mit so einer mit Irving Goffman, der hat eine Theorie geschrieben, dass wir so gesehen alle Theater spielen. Und es geht halt immer ganz viel davon aus, dass es halt Protagonisten gibt und einen Regisseur, der in alltäglichen Situationen so gesehen immer, also die führende Position übernimmt, und alles ist ein Theater. Und über dieses alles ist ein Theater bin ich dann überhaupt erstmal so auf das Thema Selbstdarstellung gekommen. Was ist eigentlich Selbstdarstellung? Und ich finde, Selbstdarstellung ist immer so ein negativer Begriff, weil es sich selbst in Szene setzen oder selbst darstellen ist für mich immer so direkt so, nee, das sind die Insta, also die Insta-Typen und Mädels, die dann irgendwie Bilder von sich posten und Selfie-Kamera und so. Mhm. Es ist auch ganz viel, aber jeder stellt sich selbst dar, bei jeder Aussage. Also das ist so, wir selbst definieren uns ja eigentlich auch nur durch Feedback von anderen. Also ich gucke jemanden an und dadurch, dass ich weiß, ich habe das und er hat das nicht, dadurch bin ich das, so gesehen. Mhm. Das klingt ganz weird und kompliziert, aber es ist ganz einfach. Ja, also ich habe Locken, er hat glatte Haare, also kann ich von mir behaupten, dass es so ist. Damit fängt es ja überhaupt erstmal an. Und es führt natürlich irgendwann dazu, was ist Instagram, was sind Influencer und zum Beispiel auch Begriff.
Frage ich mich jeden Tag, Alter.
Ja. Ja, da kann man auch viel hinterfragen. Ja, ja. Aber dann gibt es ja irgendwie so die Thematik Ugly Instagram und dass wir es angeblich alle leid sind, irgendwie dem vorgegaukelten, wahnsinnigen Alltag von Insta-Influencern irgendwie nachzueifern und dass es jetzt alles Punkt aus ist. Und Lars Eidinger ist halt irgendwie so, klar, in Berlin auch einfach eine sehr präsente Rolle, inzwischen ja auch in ganz Deutschland, auch international, zuletzt durch irgendwie seine Rolle im als Zar Nikolas, glaube ich, in einem Film. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Mhm. Aber auf jeden Fall eine Rolle, die bei Instagram irgendwie für mich immer sehr interessant war. Weil Instagram in Situationen nutzt, wo ich mich frage, ob es angebracht ist.
Ich habe dem nie auf Instagram gefolgt. Ich weiß nicht, was Lars Eidinger auf Instagram macht.
Ich empfehle es dir. Es ist sehr unterhaltsam. Also auch jetzt gar nicht positiv oder negativ, aber ich sage einfach, es unterhält einen. Hm. Es ist halt super schwierig. Es ist ein streitbarer Charakter. Und ich werde im Laufe meiner Diplomarbeit jetzt sehen, wo es hinführt. Aber es ist interessant, weil es zum Beispiel auch, er ist ja auch DJ Lars Eidinger.
Ist das auch sein DJ-Name?
Es ist DJ Lars Eidinger.
DJ Lars Eidinger.
Genau. Er hat im Interview mal gesagt, dass er irgendwie den Moment verpasst hat, wo er sich seinen DJ-Namen hätte besorgen können. Und ich war vor 4 Wochen mit meiner Freundin und einem Kollegen von uns, waren wir in der Paloma Bar am Cotti. Mhm. Und da war seine Party. Auf den Namen möchte ich nicht weiter eingehen, weil ich den kritisch sehe. Also, er hat aufgelegt und wahnsinnig durchmischtes Publikum. Irgendwie faszinierend, weil es so ganz konträr zum Berliner Nachtleben ist. Mhm. Und er steht halt da und ist auch wieder, es ist eine wahnsinnige Selbstdarstellung. Und er ist mit Stickern beklebt und hat Grills an und aber er steht dann halt 10 bis 15 Mal in dieser Nacht mit seinem iPhone und filmt halt, also macht Insta-Stories von den Leuten, die so gesehen vor ihm tanzen. Hm. Und ich stand so neben der Bühne und habe mir das angeguckt und das ist für mich so, ich weiß nicht, da stellen sich bei mir alle Haare auf, weil für mich das Auflegen was super Intimes ist, was auch manchmal ja bei mir so ein bisschen ein schwieriger Punkt ist, weil ich stelle mich vor Leute und präsentiere denen meine Musik und das Grundprinzip eines DJs ist ja, oder nicht Grundprinzip, aber DJs stehen halt irgendwo im Mittelpunkt. Ja, also es stehen halt einfach 400 Leute vor dir und haben den Blick nach vorne. Keiner tanzt ja auch mehr in Gruppen. In Berlin tanzt man nach vorne.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um auch die Berliner Clubkultur nochmal so ein bisschen zu erläutern, weil ich glaube, das ist was ganz, 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 ganz ungewöhnlich. Es ist für alle Leute, die noch nie in Berlin feiern waren, in den meisten Clubs wird dein Handy abgeklebt, deine Handykamera wird abgeklebt, dass du drin keine Fotos machst, man darf auch keine Fotos machen. Und ja, wie du es bereits sagst, in Berliner Clubs gucken Leute zum DJ und tanzen nicht in Kreisen und es ist ein bisschen es ist einfach, also man muss es mal erlebt haben, sag mal so.
Ja, es ist auch, viele können das, ich meine, ich glaube, man muss Berlin entweder lieben oder hassen. Das ist glaube ich so, dass Berlin auch von ganz vielen nicht so gemacht wird, weil es immer als anders betitelt wird. Mhm. Aber was die Clubkultur angeht, ist Berlin einfach so das Mekka irgendwie. Das ist einfach wahnsinnig intensiv hier. Und das ist auch, also Berlin spielt international einfach seit immer schon eine Rolle. So seit, keine Ahnung, Tresor und der Sound der Deutschen. Aber genau, guter Punkt, weil in Berlin im Club dein Handy, es gibt Leute, Freunde von mir, die sich ab und zu mal also auf die dumme Idee kommen, irgendwo im Club ein Foto zu machen. Und 80% dieser Freunde von mir, die immer auf die Idee gekommen sind, weil du es manchmal einfach nicht im Kopf hast, die fliegen halt raus. Da kommt halt ein Türsteher, packt dich und sagt so, du, das war's jetzt. Und dann bist du vielleicht gerade 5 Minuten drin, hast es vergessen und die machen halt ein Foto von sich. So. Ist zuletzt noch irgendwann am Silvester im Sissi passiert, also Sisyphos, auch ein Club hier in Berlin. Man muss sich das dann so vorstellen, man kommt dann aus einer Kleinstadt, kommt hier nach Berlin, Fotos machen und Handys spielen halt einfach keine Rolle, sondern nach vorne tanzen und ekstatisch irgendwie zu dieser Musik tanzen. Und dann stehst du bei einem DJ, der einfach seine Gäste filmt. Und ich finde, also das Auflegen und auch das dazu tanzen ist etwas sehr Intimes, Privates, was man zwar in der Masse tut, aber ich wiege mich in dieser Masse eher in Sicherheit und fühle mich irgendwie dazugehörig. Aber es ist ein Moment, den ich mit allen teile, aber es ist auch ein ganz wichtiger Moment für mich selber. Deswegen fand ich auch, also früher dieses, das Lustige ist, die Touristen in Berlin erkennst du daran, dass sie im Kreis tanzen. Also zueinander gewandt, meistens. Gibt dann natürlich auch Ausnahmen, das ist ein bisschen pathetisch gesagt so, aber das war auch nie so mein Ding, weil ich die Musik so emotional wahrnehme, dass ich auch, dass es auch so ein bisschen mein Moment ist. Und das bricht er wahnsinnig. Und das ist so eine, auch irgendwo ja auch eine Privatsphäre, die gebrochen wird, die aber die Leute total akzeptieren, dass sie gebrochen wird. Also sich sogar eher nochmal in Szene setzen, in dem Moment, wo sie wissen, boah, ich bin gerade in seiner Insta-Story. Und jetzt irgendwie so, wäre da eine Pole-Dance-Stange, selbst die letzte BWL-Studentin, die bravste, würde da sich die Pole-Dance-Stange reißen. Und es ist dann da zu stehen und aus einem irgendwie anderen, ja, ich will nicht mal sagen, dass wir aus einem anderen Kontext kommen, was Musik ankommt, weil ich durch seine Interviews und so weiß, dass er einen sehr krassen musikalischen Background hat. Aber dass wir dann doch so unterschiedlich sind in diesem Moment, ist für mich einfach faszinierend. Und das wird dann halt auch einer der Schwerpunkte sein, ja.
Ich glaube, also erstmal finde ich das ein sehr interessantes Thema und auch witzig, dass du auf seiner Party warst und das selber miterlebt hast, um da mal dabei gewesen zu sein. Ich glaube, so das Thema ist einmal eine Frage, worauf haben die Leute sich hier geeinigt? So, was ist das für eine Versammlung von Menschen? Mhm. Also wenn jetzt ein DJ in einen von den Clubs, wo die Handys abgeklebt sind, mit seinem Handy da stehen würde, das ist natürlich keine Frage, dass da grob was gebrochen wird irgendwie und das in diesen Kreisen dann vielleicht so ein bisschen, ich meine, in den meisten Kreisen ist es akzeptierter. Letzte Woche war ich auf Ibiza und da war ich auch in einem Club und da war ich seit langer Zeit mal wieder in einem Club, auf dem auf Toilette Spiegel hängen.
Ja, das ist halt auch krass.
Also ich glaube, dass in den meisten, und das ist eben die Ausnahme in Berlin, würde ich sagen, also also in Berlin stehen Leute nicht im Club vom Spiegel und machen hier so und nochmal ein bisschen Schminke und machen ein bisschen dies, bisschen das, sondern das ist halt einfach irgendwie eine andere. Also es war so komisch, das in Ibiza zu sehen, weil sich alle halt super gestylt haben, dann wird da gefilmt, dann wird da eine Instagram-Story gemacht und dass ich das so befreiend finde, vor allem als jemand, der hauptberuflich Social Media gemacht hat, dass es einen Zufluchtsort gibt, wo ich unter Menschen sein kann, vor allem auch, weil es auch schon mal vorgekommen ist, dass in der Öffentlichkeit Bilder von mir gemacht werden, ohne dass ich vorher um Erlaubnis gefragt werde. Und das sind einfach Dinge, wo ich in einen Space gehen kann, wo es nicht um, also wo es sich eher anfühlt, als würde es nicht um Selbstdarstellung gehen, wo es nicht darum geht, ich frage mich auch zum Beispiel, was passieren würde, wenn man auf Konzerten den Leuten die Handys abkleben würde. Wahrscheinlich würden sie es abmachen, dann filmen. Aber ich würde es auch mehr genießen, wenn Leute nicht die ganze Zeit beim Konzert mitfilmen. Das reißt mich auch meistens total raus.
Die Leute würden einfach vielleicht anfangen, wieder eine gute Zeit zu haben.
Das ist eigentlich eine gute Idee, dass Leute mal auf Konzerten die Handys abkleben, ganz ehrlich.
Ja, weil auch, also, weil das letzte Konzert, auf dem wir waren, war Parcels.
Nice.
Wahnsinnig geile Band. Catcht mich auch immer, wenn ich höre. Aber das war auch, da war es gar nicht mal so schlimm. wie oft, davor war irgendwie Chat Faker und da habe ich einfach gemerkt, ich gucke über das Handy von meinem Vormann, der dem Vormann aufs Display filmt und ich habe so 15-fach verkleinert, habe ich irgendwie so Chad Faker vor mir. Ja. Und dann denke ich mir halt, Leute, und ich tue mich da manchmal auch schwer, also es gibt auch Leute, es gibt sogar Freunde zu mir, Leute, die zu mir sagen, pack doch mal das Handy weg. Und ich, das ist für mich echt so, dass, da bammt mir die Seele, weil ich denke so, ich bin eigentlich hier derjenige, der denkt, dass er wenig am Handy
ist. Ich bin morally superior, Leute. Genau. Ich weiß, wann ich mein Handy rausholen kann.
Ja, und aber das ist irgendwie ganz schlimm. Und das ist, dient ja auch A, wieder der Selbstdarstellung, weil man da gewesen ist und weil man es gesehen hat. Klar, auch dem Festhalten. Aber es ist ganz ehrlich, du heutzutage, wenn du zu einem Konzert gehst, du machst ja kein Video mehr, damit du dir in 2 Jahren dieses Video anguckst, sondern du machst es zum Posten.
Mhm.
Und das finde ich halt so moralisch verwerflich. Dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, einen Moment festzuhalten. Weil wenn das noch irgendwie im Fokus stehen würde, dann wär's teilweise für mich okay. Und das hast du aber, das hast du nicht mehr. Es wird nur noch alles für Instagram, Facebook und so gemacht. Und das ist schade. Aber ja, hier in Berlin keine Spiegelkultur, wenig Handykultur. Und ich stelle mir aber auch, da trifft sich vielleicht wieder einiges, weil Ibiza ist für mich so ein Social Media Ding irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin einmal da gewesen. Aber die Leute, es gibt ganz viele Leute, die das so instrumentalisieren für so, ja, Influencertum, für look at me while I'm on the beach und so, dass ich inzwischen auch so, ja, Ibiza so ein bisschen mit Sehen und Gesehen werden verbinde, keine Ahnung. Mhm. Ey, Ibiza ist wahrscheinlich ist an vielen Orten wunderschön und ganz viel hat das nichts damit zu tun. Das ist genauso wie Mallorca letzten Endes. Ja. Also ein kleiner Teil wird halt irgendwie dazwischen genommen. Für mich gehört es irgendwie ein bisschen zu Ibiza. Warum, weiß ich auch nicht.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es da für mich ein bisschen natürlich erschien und mich nicht so sehr gestört hat. Ich meine, ich habe ja auch grundsätzlich kein Problem, on camera zu sein. Ich habe mein Gesicht quasi schon, ich habe meine Privatsphäre schon mehr oder weniger aufgegeben, zumindest in einigen Teilen. Aber ja, unser Gesprächsteil kommt langsam zu einem Ende. Die Stunde ist tatsächlich schon rum.
Wow.
Es ging sehr, sehr schnell.
Extrem schnell.
Für alle, die jetzt gerade zuschauen, für euch ganz wichtig, gleich jetzt direkt im Anschluss wird Raphael noch ein kleines DJ-Set spielen, nochmal eine kleine Stunde. Das heißt, wir bekommen nochmal Musik, haben auch eine kleine Audience hier. Und ich dachte mir vielleicht zum Abschluss von dem Podcast, wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, gab's... Ich würde nach einem schönen Moment aus deiner DJ-Karriere fragen und einfach gerne wissen, gab es eine besondere Party oder einen besonderen Club oder irgendwas Besonderes, wo du für dich mega drüber gefreut hast, dass du da gespielt hast oder der Moment besonders intensiv war? Gab es irgendwas, wo du auch gerne mal dran zurückdenkst und sagst, Alter, das war Killer?
Gab's auf jeden Fall. Also es gab ein paar Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, das hier hebt sich nochmal extrem von dem ab, was man so kennengelernt hat. Und der extremste, wo ich danach, ich war so sprachlos, dass ich nach dem Set rausgegangen bin mit Freunden von mir und mich ganz krass kurze Zeit lang zusammenreißen musste, weil ich das Gefühl hatte, ich fange an zu heulen. Klingt extrem kitschig und so voll weit hergeholt, aber es ist für die Leute, die nicht so richtig in dieses Feiern und Musik und Tanzen-Ding eintauchen können und das vielleicht eher aus einer Entfernung wahrnehmen, das kann wahnsinnig krass emotional sein und sehr aufgeladen sein. Und ich hatte das, also es war im Sisyphos, in meinem heißgeliebten Sisyphos, wo ich tatsächlich sehr, sehr gerne spiele. Das ist, glaube ich, auch eigentlich der Club, in dem ich am allerliebsten spiele.
Mhm.
Und da gab es einen Abend im Dampfer, das ist so gesehen, es gibt 3 Floors, einen kleinen, einen ganz großen und dann gibt es einen mittleren. Und da war irgendwie eine ganz, ganz komische Stimmung, als ich angefangen habe, weil irgendwie der DJ davor, glaube ich, extrem ruhig gespielt hat und alle aber so motiviert waren, Gas zu geben. Mhm. Und da ja hier auch vielleicht nochmal kurz da angeben, die Partys können in Berlin schon von Freitag bis Montagmorgen gehen. Also hier ohne Pause zu machen oder sonst wie. Und Das heißt, dass da auch mal der Musikunterschied extrem sein kann auf dem Samstagmittag, wo man denkt so, oh ja, da wird jetzt wahrscheinlich Feuergeist geben werden, da kann auch mal hohe Höhen und Tiefen sein. Mhm. Und ich habe da, glaube ich, an einem frühen Abend angefangen und habe nichts erwartet, weil die Stimmung sehr komisch war, aber ich habe in dem Moment gar nicht realisiert, das ist, glaube ich, vielleicht einfach so ein bisschen, die haben Bock, aber die werden gerade nicht so richtig gekitzelt, weil der Musikstil ihnen vielleicht einfach nicht zusagt, war auch ein bisschen entspannter, so ein bisschen Leanback-Mucke. Und ich habe dann übernommen und habe bei den ersten drei Tracks schon gedacht so, oh, irgendwas passiert hier, ist ganz krass. Und dann hat sich das, ich habe 4 Stunden gespielt und es gab am Mittelpunkt einen Moment, hinterm Pult ist so ein Metallgerüst und die Leute sind einfach hinter mir am Pult in dieses Metallgerüst geklettert, um irgendwie einen Überblick zu haben, weil es ist so abgegangen und es war so intensiv und ich habe nur noch, also es waren 6, 7 Leute von mir da und du hast plötzlich gesehen, dass, und das ist, glaube ich, auch das Ziel eines DJs, den Club und diese, was weiß ich, 400 Leute, die vor dir stehen, dazu zu bringen, eins zu werden. Dass dieser Einzelkampf und dieser, ich bin mit 5 Freunden, aber mit denen habe ich einen schönen Abend, dass diese Grenzen demontiert werden und dass irgendwie alle zusammenwachsen und du allen das Gefühl gibst, so, ey, und wir haben jetzt hier irgendwie eine geile Zeit oder das hier ist jetzt so the moment. Und ich hatte bei irgendeinem Track war dann ein ruhiger Punkt und die Leute hinter mir, die in dem Gerüst standen, haben sich daran festgehalten und nach vorne gelehnt und so mehr oder weniger so Trommelwirbel auf meinem Rücken gemacht und so. Und ich habe nur visuell gesehen, dass die Leute komplett mental gehen, neben dir alles voll und dann irgendwie so diese Hände auf deinem Rücken, die sich so supporten. Und es war so, ich habe körperlich irgendwie und ja, visuell so ein extremes Glücksgefühl gehabt. Und man hat es auch gemerkt, weil ich habe mit dem Set aufgehört. Das war das, der Dampfer schlief dann, dann macht die Hammerhalle auf, der so gesehen der große Raum, wo es sehr technoide zugeht. Und das heißt, nach meinem letzten Check war Schluss und der Raum wird geschlossen und dann geht die große auf. Und ich bin danach raus und gefühlt dieser ganze Dampfer ist halt mit rausgekommen. Normalerweise verläuft es sich ja dann, der eine geht in die Großhalle und diese Masse an Menschen ist als eine Gruppe rausgegangen. Und du stehst halt da draußen, weil du sagst so, boah, mir ist so heiß und ich muss mal kurz frische Luft schnappen und so. Und dann stehst du da und du merkst plötzlich so, dass dieser ganze Dampfer da rumsteht. Aber nicht irgendwie, es ist jetzt nicht selbstdarstellerisch, weil sie wegen mir, sondern weil alle irgendwie connected haben und weil dann meine Freunde dann irgendwie die da getanzt haben mit denen und die hatten aber mit dem und das war ja so cool, dass wir alle nochmal schnell zusammen draußen eine rauchen. Und es steht da einfach so ein Pulk an Menschen und alle reden gerade so, was sie eigentlich für eine geile Zeit haben. Und das soll doch eigentlich feiern sein. Und das ist auch das, was ich mir irgendwie immer wünsche, dass wir viele Grenzen fallen lassen und einfach miteinander offen aufeinander zugehen und einfach genießen, Musik und ja, das ist einfach, dass wir Spaß haben.
Nice. Ja. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du die geteilt hast.
Danke dir.
Mega geil. Ihr findet Raphael auf Social Media. Ich glaube, überall ist es immer /Raphael Hofmann, also Soundcloud, Facebook, Instagram.
Genau.
Wenn ihr gerade auf Twitch seid, unten sind auch 3 Panels, da könnt ihr mal draufklicken. Ist das Set, von dem du gerade geredet hast, zufällig auf deinem Soundcloud oder wurde
das nicht aufgenommen? Ja, das findet man tatsächlich.
Okay,
ja. Das
tatsächlich.
Ist das Dampfer, beziehungsweise Dampfer-Scheunen-Set. Inzwischen heißt es Scheune. Es bleibt aber immer der Dampfer.
Sehr gut. Und wenn ihr auch mal Lust haben solltet, in Berlin zu sein und eine von diesen legendären Partys mitzubekommen, Raphael spielt am 21. Februar auf einer Party, die ich mit ein paar Freunden veranstalte, in der Burg Schnabel. Das ist das Dit Klingt Huge Showcase 02. Da wird Raphael auch ordentlich auflegen. Das wird auch eine richtig gute Zeit. Und ja, ansonsten bedanke ich mich vielmals, dass wir den Talk zusammen haben konnten.
Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Wie gesagt, auch nochmal die Anekdote, dass es echt extrem lustig ist, irgendwie so 4 Jahre, nachdem ich deine Videos geguckt habe, bei dir irgendwie so gefühlt im Wohnzimmer zu sitzen und sich so zu denken, so hätte das damals einer gedacht?
Das ist immer die Frage, ob das irgendwann damals einer gedacht hätte. Aber das ist sehr lustig. Ich wusste das vor allem wirklich nicht vorher, dass du das mal gesehen hast.
Und abschließend, Leute, geht eurer Leidenschaft nach.
Ja.
Macht's einfach. Traut euch und hört auf, irgendwelche komischen Sachen zu machen, wo ihr Geld verdient. Das bringt's nicht.
Ja, das bringt's nicht. Ja, es gab viele Sachen, die ich auch zum Thema Geld eigentlich noch erzählen wollte, aber ich glaube, das wird alles, das kommt alles mal raus und dann werden wir es alle lernen. Ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und wir machen jetzt eine kurze Umbaupause hier im Stream. Der Podcast ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Podcast gerne auf Spotify oder lasst eine Bewertung auf iTunes da. Das würde mir damit sehr, sehr helfen. Nächste Woche Sonntag um 20 Uhr auf twitch.tv/nixterboy haben wir Malte Steinhoff zu Gast, der gerade auf dem Bett sitzt und Social Media gemacht hat. Denn wir stellen uns die Frage, wie geht Meditation? Eben haben wir kurz über Meditation geredet. Malte ist Meditationslehrer und kennt sich mit diesem Thema hervorragend aus und hat auch mich so ein bisschen in das Thema der Achtsamkeit und das Meditieren eingeführt. Und ich würde sagen, das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung vor so ungefähr 3-4 Jahren, dass mir das mal beigebracht und näher gebracht wurde. Und deswegen reden wir darüber nächste Woche Sonntag im Stream, im Podcast. Wir machen jetzt eine Pause und dann sind wir gleich wieder da. Bis dahin. Tschüss.